Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Der Elfenbeinturm, der ist schon lange kein Paradies mehr, in dem sich ruhig arbeiten lässt, sondern ein Unort. Wer dort sitzt, der ist abgehoben und elitär und schaut aus dem Turm herunter auf die normalen, gesunden Menschen mit dem gesunden Menschenverstand, die die Dinge nicht komplizierter wollen, sondern einfacher. Solche Narrative erfreuen sich bei Populisten besonderer Beliebtheit, gleich eines unserer Themen. Außerdem Autofiktionalität in der Literatur und nordische Landschaftsmalerei in Basel. Elena Ferrante, wer auch immer sich hinter diesem Pseudonym verbirgt, ihr Zyklus jedenfalls Neapolitanische Saga ist ein Blockbuster der Literatur, millionenfach verkauft. Mit der Geschichte um die lebenslange Freundschaft zweier Mädchen in Süditalien beteiligt sich das Schauspielhaus Bochum nun am Trend zur Dramatisierung von Bestsellern auf der Bühne. Die vier Romanteile werden in der Regie von Intendant Johann Simons zu einem sechsstündigen Theaterabend. Titel: Meine geniale Freundin. Dorothea Markus hat das gesehen.
Lena und Lila, sie sind zwei ungleiche Freundinnen. Auch wenn beide im gleichen Armenviertel in Neapel aufwuchsen, auch wenn beide die Besten ihrer Klasse waren. Doch geradezu komplementär entwickelt sich ihr Leben. Die eine, Lena, wird studieren, Romane schreiben, einen Professorensohn heiraten. Die andere, Lila, verlässt die Schule, wird früh schwanger, arbeitet in einer Fleischfabrik, gerät in das Umfeld der Camorra. Lena ist schüchtern und fleißig, reflektiert und immer zweifelnd. Wird mit souveräner Ruhe in Bochum von Jele Brückner gespielt. Sie ist das Zentrum der sechsstündigen Aufführung. Man glaubt ihr die Schritte ihres Lebens, den Kampf um den Aufstieg, die Zweifel am Ehemann, ihre zunehmend feministische Haltung.
Lila?
Ah, ja.
Darf ich dir meinen neuen Roman schicken?
Naja, ich lese ihn, wenn er erscheint.
Ich brauche deine Meinung jetzt.
Ja, ich kann nicht lesen, Nenu. Ich bin da nicht mehr zu imstande.
Die schwarze Schauspielerin mit niederländischem Akzent Stacey Jan Jackson spielt die impulsive, rebellische, oft wütende Lila dagegen bodenständig und stolz. Sie macht auch die seltsame Fremdheit fassbar, die Lila umgibt.
Und? Du darfst sowas nicht schreiben, Lenu. Das bist nicht du.
Meinst du? Oh, Lila, hör bitte auf zu weinen. Ich bin diejenige, die weinen müsste.
Nein, ich will, dass du es besser machst. Denn wer bin ich, wenn du nicht gut bist? Wer bin ich dann?
Ohne dich kann ich nichts.
Eine riesige, in sich gespiegelte und immer zu drehende Scheibe aus Sperrholz ist die Bühne. Zwei Holzschreibtische mit Kamera stehen sich gegenüber. Ein schwarzer Laufsteg führt wie eine Spiegelachse mitten ins Publikum. Wie um zu zeigen, die eine Frau ist ohne die andere nicht denkbar. Vielleicht verkörpern die beiden Protagonistinnen auch Facetten einer einzigen Person. Entspringt die eine aus der Fantasie der anderen. Denn das große Romanthema ist auch das Leben als Schriftstellerin. Wie kann eine Frau sich als Künstlerin aus den Zwängen ihrer gesellschaftlichen Rollen befreien? Wie Influencerinnen erscheinen Lena und Lila immer wieder in Großaufnahme auf Bildschirmen, die über der Bühne hängen. Das macht sie nahbar, lässt ihre Tiefen spüren. Immer wieder werden da auch italienische Filme, Fabrikszenen oder Studentenproteste eingeblendet.
Neoliberalismus! Konsumismus, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, die Logik der Profitmaximierung, all das, was uns als abscheulich gegolten hat, das ist jetzt wieder die Grundlage von Freiheit und Demokratie geworden.
Regisseur Johann Simons legt großen Wert auf die politischen Anteile des Romanzyklus, auf den vergeblichen Kampf der Linken, den Durchmarsch des Neoliberalismus, was stark nach Gegenwart klingt. Dennoch wirkt die Inszenierung oft sperrig und blutleer. Dazu tragen auch die Nebenfiguren bei. Sieben Schauspieler spielen 19 Personen. Fast schon hastig ziehen sie sich am Bühnenrand um, surfen manchmal grotesk schnell durch Charaktere, Szenen und Jahre. Hier Lena erst im Gespräch mit Liebhaber Nino, dann mit Lila.
Ich fühle mich mit dir ganz anders als mit Pietro und Franco.
Worin liegt der Unterschied?
Na, die Art, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander sind. Also, dass du dich dafür interessierst, was ich denke, was ich schreibe. Ich glaube, ich will nach Neapel zurück.
Ja.
Ich will eine Wohnung mit Blick aufs Meer.
Du kommst also zurück? Und warum so weit weg?
Man sieht das Meer.
Und was ist das Meer von da oben aus? Besser du gehst dicht ran, dann siehst du, dass es ein Haufen Müll ist.
Zu schnell rauschen die Szenentupfer vorbei. Da hilft es auch nicht, dass das Publikum im Laufe der 6 Stunden den Platz wechselt, sogar mit auf der Bühne sitzt, in der Pause italienische Vorspeisen serviert werden. Das Universum dieses gewaltigen Romans, es kann sich nur bruchstückhaft vermitteln und nur dem, der das Buch bereits kennt. Lilas Verschwinden am Ende, der Verlust ihrer Tochter, die verschachtelten Parallelkonstruktionen ihrer Leben. Sie gehen ein wenig unter, wirken behauptet wie nachgestellt. Der Theatermarathon ist durchaus ein packendes Gemeinschaftserlebnis und zeigt doch, nicht alle Romane der Weltliteratur müssen auf die Bühne gebracht werden.
Meine geniale Freundin nach Elena Ferrantes neapolitanischer Saga am Schauspielhaus in Bochum. Bei den Amtseinführungen US-amerikanischer Präsidenten, da haben schon Superstars gesungen wie Aretha Franklin, Bruce Springsteen oder zuletzt bei Joe Biden Lady Gaga. Bei Donald Trump war das nicht der Fall. Und in den ersten Reihen saßen auch nicht die üblichen gesellschaftlichen Eliten, sondern Milliardäre aus der Tech-Branche. Seine ersten Dekrete nun machen der Wissenschaft in den USA Sorgen. Trump ist auf Kollisionskurs zu Künstlern, Wissenschaftlern und Intellektuellen. Was diese Denunzierung von Wissenschaft und Intellektuellen für eine Funktion hat in Trumps Strategie, habe ich Torben Lütjen gefragt, Professor für Partizipations- und Demokratieforschung an der Europa-Universität Flensburg und Populismusexperte.
Es geht eigentlich im Grunde genommen um so eine Gegenüberstellung. Auf der einen Seite so abstraktes Theoretisieren von irgendwelchen Intellektuellen, die quasi im Elfenbeinturm wohnen, von der Realität keine Ahnung haben, versuchen am Reißbrett Gesellschaften zu entwerfen und zu verändern, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite denn so etwas, was wir vielleicht als Common Sense, als gesunden Menschenverstand verstehen könnten, dass man eher so vielleicht interpretiert als gereift aus Erfahrungen, aus praktischen Erfahrungen, mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität zu stehen. Wir nennen das ja Anti-Intellektualismus, also Attacken gegen Intellektuelle. Das ist eigentlich die Gegenüberstellung, die von Konservativen eigentlich, ja, im Grunde genommen seit jetzt 4, 5 Jahrzehnten eigentlich immer wieder aktualisiert wird. Das macht Trump eben auch.
Also es gibt eine gewisse Tradition des Anti-Intellektualismus in den Vereinigten Staaten. Bei Trump spitzt sich das jetzt aber vielleicht zu. Es geht ihm ja, sagt er selber, um die Zerstörung der Eliten, um Disruption.
Disruption in jedem Fall. Das hat ja noch andere, sage ich mal, Spielarten in diesem Fall. Wenn wir ganz kurz mal historisch wirklich zurückgehen würden, dann würden viele Historiker sagen, das ist ganz tief verwurzelt natürlich, dieses Anti-Establishment-Denken, das Anti-Elitäre, auch dieser Anti-Intellektualismus. Manche gehen zurück bis zu den Puritanern, die das Land damals besiedelt haben, die sich ja verstanden haben als irgendwie egalitäre Gemeinschaft von Gläubigen. Man sollte selbst die Bibel lesen, man wollte keinen kirchlichen Hierarchien vertrauen, sollte keine Bischöfe und Päpste geben, die einem die Wahrheit verkünden. So, man kann das irgendwie selber machen. Das ist das Tragische daran eigentlich. Ne? Das ist fast so ein Akt der Selbstermächtigung, dass man irgendwie selber sich sozusagen eine kompetente Meinung zum Klimawandel erlaubt und nicht auf den Experten vertrauen muss. Diesen Strang gab es eigentlich immer, der war auch politisch von beiden Seiten zu bespielen. Und irgendwann dann in den 1960er Jahren haben Republikaner, Konservative angefangen, das im Grunde sehr stark sich für sich zu vereinnahmen, weil es einfach wunderbar zu dieser populistischen Erzählung einfach auch passte, ne? Wo es darum ging, es gibt irgendwie die abgehobenen liberalen Eliten an der Ostküste und Westküste, die mit Verachtung irgendwie auf Flyover America runterschauen und keine Ahnung haben eigentlich, was da passiert. Trump war, glaube ich, nur derjenige, der es zu ganz besonderer Blüte geführt hat, einfach auch, weil er jetzt das quasi auf alle angewendet hat, auf die Mitglieder der eigenen Partei, die sozusagen auch Teil des abgehobenen Sumpfes von Washington waren.
Diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die zeigt sich natürlich jetzt ganz konkret im Austritt Trumps aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, aber auch zum Beispiel darin, dass er ausgerechnet zum Chef der Gesundheitsbehörde einen Corona-Leugner macht. Das hat ja Methode.
Das hat auf jeden Fall Methode. Es geht natürlich darum, auch das Wissen, was man irgendwie als hegemonial von der anderen Seite einstuft und das dann irgendwie unangenehm ist, weil es zum Beispiel in der Klimapolitik auch einfach bestimmte Wirtschaftsinteressen und Kapitalinteressen tangiert. Das gar nicht mal unbedingt übrigens immer als nur falsch, aber als eine Meinung von vielen und sozusagen diesen wissenschaftlichen Konsens, den wir ja gar nicht auf vielen Feldern haben. Bei der Klimapolitik haben wir ihn tatsächlich, sonst gibt es den in der Tat nicht so oft, diesen wissenschaftlichen Konsens im Grunde durch so eine Kakophonie von Stimmen in Zweifel zu ziehen, bis am Ende vielleicht Leute sagen, naja, man weiß es ja gar nicht so ganz genau. Was man sagen muss, glaube ich, ist insofern auch erfolgreich, weil was ja ohne Frage feststeht, dass wir in so widersprüchlichen Welt eigentlich leben. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Politikfelder, wo Expertise wichtig ist. Die haben sich verwissenschaftlicht, immer mehr Fragen, die so mit dem allgemeinen Alltagsverstand nicht richtig zu beantworten sind. Und gleichzeitig wird uns natürlich seit vielen Jahrzehnten gesagt, kritisch zu sein, selber für uns zu denken, nicht alles für bare Münze zu nehmen. Früher war das ganz stark links, ne? Herrschaftskritik sozusagen, alles zu hinterfragen. Und komischerweise ist das jetzt irgendwie auf eine allerdings sehr paranoide Art und Weise, die gar kein Vertrauen mehr hat, nach rechts gewandert. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass das erfolgreich ist, genau von der Spannung lebt. Man wird ständig sozusagen mit Expertenwissen konfrontiert, man soll sich dem ständig unterordnen und gleichzeitig ist man ja erzogen worden, ist einem gesagt worden, sei kritisch, guck genau hin, nichts ist so, wie es scheint. Und ich glaube, dass all diese Geschichten, der Populismus genauso wie diese spezifische Form des Anti-Intellektualismus genau unter diesen Bedingungen dieses Widerspruchs, glaube ich, florieren.
Gut, das haben Sie jetzt analysiert, wie das bei uns allen in den Köpfen passiert. Aber dieser populistische Anti-Intellektualismus, ist der denn genau berechnet als ein Instrument, damit zum Beispiel Wählerstimmen, Mehrheiten zu gewinnen? Oder steckt da auch Emotionen drin?
Ja, ich glaube, das kann man nicht trennen. Also von denjenigen, die sozusagen damit mobilisiert werden, ist es ja nicht kalte Berechnung natürlich. Die glauben das natürlich wirklich. Da gibt es, glaube ich, aus vielen Gründen eben diese Ressentiments gegen diesen Wissenschaftsbetrieb, gegen den Kulturbetrieb. Bei denjenigen natürlich, die sich ausgedacht haben, ist ganz oft kaltes Kalkül. Ne? Also ich glaube, Republikaner vor allen Dingen oder der amerikanische Konservatismus hat natürlich den ganzen Populismus sich im Grunde deswegen so stark ausgedacht oder nach vorne geschoben, weil dann eigentlich ab den 70er, 80er Jahren zu Fragen von sozialer Ungleichheit ehrlicherweise nicht viel eingefallen ist. Weil selbst religiöse Themen nicht mehr genügend mobilisiert haben. Das Land wurde säkularer, selbst die USA wurden säkularer und dementsprechend brauchte man irgendetwas, was weiter in die Gesellschaft hineinreichen konnte und hat man sich sozusagen dieses Populismus bedient, um damit Ressentiments zu schaffen und damit eben im Grunde auch diese sozioökonomische Konfliktstruktur des Landes, wo es um Gleichheit geht, soziale Gleichheit oder Ungleichheit, die quasi zu überschreiben mit so einem Ressentiment, wo es geht, wir gegen die und die achten euch nicht, die gucken auf euch herab. Die machen ihre Pläne, ohne an euch zu denken. Die leben nicht in der wirklichen Welt sozusagen. Da würde ich sagen, war es natürlich auf jeden Fall über Jahrzehnte eine sehr ausgeklügelte und am Ende auch, muss man dann wohl leider sagen, auch erfolgreiche Strategie.
Also die Wissenschaft, die Komplexität der Welt versucht zu erklären, wird quasi verantwortlich gemacht für die Komplexität der Welt, die man nicht haben will, die man nicht überschauen kann, die einem Angst macht.
Genau, im Grunde genommen sagt man in dieser Sichtweise, dieses Weltbildes des Anti-Intellektualismus, die Theorien dienen quasi nicht dazu, die Welt besser zu beschreiben, sie machen sie eigentlich komplizierter. Und das ist auch wieder was interessant Paradoxes, wie ich finde, da steckt ja was Egalitäres dahinter. Ne? Man will sich nicht alles sagen lassen von Experten. Wenn ich zum Beispiel E-Mails bekomme, bei Deutschlandfunk vielleicht nicht unbedingt, aber auch von Hörerinnen und Hörern, die mich auf meine Fehler hinweisen, irgendwie wird mir auch gesagt oder mir geschrieben, da habe man aber in einigen Nachtsitzungen eigentlich, dass sich das selber so ein bisschen recherchiert eigentlich. Ne? Man muss sich das von Experten nicht sagen lassen. Ich glaube, da kommt dieser Widerstand tatsächlich her.
Wo liegt denn da der Kipppunkt? Also zwischen dem gesunden Skeptizismus, würde ich jetzt mal sagen, auch wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenüber, denn Wissenschaft ist ja nicht statisch. Wissenschaft heißt, morgen habe ich eine andere Erkenntnis als heute. Also es ist ja durchaus sinnvoll, Wissenschaft auch zu hinterfragen, nochmal genauer zu gucken. Aber wo ist der Kipppunkt, wo es dann in die Richtung Populismus, Anti-Intellektualismus und auch unbegründetem Skeptizismus geht?
Sie haben total recht und ich wünschte, ich hätte darauf eine Antwort, weil ich glaube, es gibt kein Instrument, das Ihnen genau sagt, da ist der Punkt sozusagen. Wir haben ja in der Tat auch bei Corona natürlich Diskussionen gehabt, wo wir uns zwischenzeitlich relativ einig waren, glaube ich, und es vielleicht Meinungen, die ein bisschen anders waren, nicht ganz so leicht hatten, durchzudringen. Das war ein gutes Beispiel dafür, dass zu starker wissenschaftlicher Konsens auch mal vielleicht negative Konsequenzen haben kann. Ganz klar, wir sollen kritisch sein, wir sollen aufgeklärt sein und gleichzeitig aber geht es nicht und ich würde jetzt mal ein Wort vielleicht im ganz anderen Kontext, als es sonst benutzt wird. Es geht nicht ohne Vertrauen. Ne? Am Ende des Tages, glaube ich, kann man viele Fragen nicht dadurch irgendwie lösen, indem man sie selber nachrecherchiert. Das funktioniert nicht. Nehmen wir den Klimawandel. Die wenigsten, glaube ich, haben es selber nachgerechnet, ob es stimmt oder nicht. Man muss sich dann, glaube ich, damit begnügen, dass es einmal reicht, dass wenn in allen großen Industrienationen alle führenden wissenschaftlichen Akademien relativ zum gleichen Ergebnis kommen, dann muss man, glaube ich, irgendwann für sich selbst auch vielleicht dazu kommen, dass man das jetzt nicht mehr kritisch in Frage stellen muss. Aber ich habe keinen Richtwert, den ich Ihnen sagen kann. Wir müssen, glaube ich, immer balancieren zwischen Vertrauen und Expertenwissen, das wir brauchen. Wir müssen das auch delegieren, schon leider, weil wir die zeitlichen Ressourcen nicht haben in so einem Alltagsleben. Und gleichzeitig natürlich müssen wir kritisch bleiben, können nicht alles für bare Münze nehmen. Das ist, glaube ich, ein Balanceakt oder die Widersprüchlichkeit, die man einfach aushalten muss am Ende. Was ich Ihnen ganz klar sagen kann, es gibt dieses berühmte Beispiel von diesem amerikanischen Kongressabgeordneten, der bei der Debatte zum Klimawandel, ich glaube 2016, 2017, in Washington DC mit dem Schneeball reinkam und sagte, also wir hatten hatten noch nie im April so viel Schnee in Washington DC, das kann alles gar nicht sein. Dann sozusagen hat einem der Common Sense, der gesunde Menschenverstand, die eigene Anschauung, hat einen dann sozusagen auf die falsche Fährte geführt, weil das hat natürlich nichts damit zu tun, ob der Klimawandel real ist oder nicht.
Ja, in solchen Fällen ist es jedenfalls vielleicht schon mal ganz gut, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche nicht zur Grundlage der Beurteilung von Fakten zu machen. Die Intellektuellen, die Wissenschaftler, die waren in der ersten Amtszeit von Donald Trump sehr widerständig. Da gab es laute Stimmen. Die sind jetzt eigentlich nicht mehr zu hören. Auch nicht von den Künstlerinnen und Künstlern, die im Vorfeld, also im Wahlkampf, Kamala Harris so intensiv unterstützt haben. Gibt es da eine Form von Resignation?
Resignation, Fatalismus. Ich glaube, alles, was natürlich eine große Rolle spielt, ist der Umstand, dass Trump diesmal auch die absolute Mehrheit der Stimmen gewonnen hat. Das hat bei vielen, glaube ich, jetzt gerade doch für eine Schockstarre gesorgt. Und das hat ihn, glaube ich, in den Augen vieler legitimiert. Das heißt ja nicht, dass man jetzt deswegen glaubt, seine Politik sei richtig. Aber ich glaube, es fällt jetzt im Augenblick jedenfalls ein bisschen schwerer, jetzt direkt auf die Straße zu gehen. Deswegen in dem Augenblick, wo man eben sagt, er hat irgendwie ein öffentliches Mandat, obwohl es jetzt viel notwendiger wäre.
Wie bedroht ist denn die Wissenschaft in den USA?
Ach, wenn ich das wüsste. Was natürlich in den USA eine besondere Rolle spielt, ist auch da, dass die Bundesstaaten eine relativ große Machtfülle haben. Das heißt, Ron DeSantis kann in Florida Kurse zur Critical Race Theory oder so etwas in der Art verbieten lassen. Im Rest des Landes ist es sehr viel schwerer, wenn es diese Mehrheiten nicht gibt. Ich glaube nicht, dass Trump jetzt Harvard, Princeton, Yale, reiche Privatunis mit einem Stiftungsvermögen von 40 Milliarden, dass er die so leicht klein kriegen kann, dass er denen sagen kann, was sie zu tun haben. Also so pessimistisch bin ich im Augenblick jedenfalls nicht.
Torben Lütjen, Demokratieforscher an der Uni Flensburg, über konstruktive und destruktive Zweifel. Vertrauen kann helfen, sagt er. Als sehr vertrauenswürdig erscheinen in der Literatur autofiktionale Texte. Die Gattung, die eigene Erlebnisse als Grundlage fürs Erzählen nimmt, boomt seit einigen Jahren. Und das sicher auch, weil die Autofiktion eben Authentizität verspricht. Was aber sagt dieser Boom aus über den Zustand von Literatur und Gesellschaft? Partikulare Poetiken hieß eine Tagung zum Thema in Berlin. Dort ging es unter anderem um die Frage, ob Autofiktion ein Genre oder aber eine Strategie zur Selbstvermarktung ist. Cornelius Willenkemper war dabei.
Die eingängigste Definition von autofiktionaler Literatur lieferte die Wiener Kulturwissenschaftlerin und Autorin Christina Wessli.
Es ist irgendwie wie intellektuelles Gala-Lesen.
Den Boom der Autofiktion erklärt sich Wessli damit, dass man wie durch ein Schlüsselloch in das Leben der anderen schauen möchte, um zu sehen, dass man selbst nicht die Einzige ist, die sich im Leben mit Zweifeln und Problemen abmüht. Wessli las auf der Tagung aus ihrem Text »Liebesmüh« über die Schwierigkeiten von Mutterschaft.
Ganz still sitzt sie da, um ihn nicht zu wecken. Die Beine dürfen nicht übereinander geschlagen werden. Schon der Versuch, sich ein Kissen unter den Ellenbogen, unter den schon schmerzenden Arm zu schieben, könnte seinen Schlaf stören.
In ihrem Buch verbinde Wessli als Wissenschaftlerin, Feministin und als Frau eindrucksvoll persönliche und essayistische Erkundungen, heißt es verheißungsvoll im Ankündigungstext ihres Verlags. Die Autorin selbst dagegen hat Zweifel, ob die Autofiktion hält, was sie verspricht.
Das finde ich tatsächlich so ein bisschen das Problem an dieser Art, also würde ich auch mein eigenes Buch mit einbeziehen, dieses gefeiert werden für eine radikale Offenheit, ob das jetzt stimmt oder nicht, ob alles so passiert ist oder nicht, ob man alles so wirklich erzählt hat oder nicht, ist ja irgendwie ganz unabhängig davon. Aber darin liegt ja selbst schon ein Verkaufsargument, die eigene Verletzlichkeit auszustellen und sich sozusagen als politische Vorkämpferin zu inszenieren und gleichzeitig als jemand, der ganz genau weiß, dass darüber halt irgendwie nochmal der Text irgendwie sich besser verkauft, schwierig.
Wie Verleger den Trend vermeintlich authentischer Texte für sich nutzbar machen, zeigte anschaulich Emily Modig, Lektorin beim Hansa Verlag. Sie führt die Beliebtheit der Autofiktion auf den allgemeinen Trend des Echten und Wahrhaftigen zurück, ob im Urlaub, beim Italiener um die Ecke oder auch auf Instagram. Verlage suchen vermehrt, gerade in sozialen Medien, nach followerstarken Persönlichkeiten, die zwar nie literarisch in Erscheinung getreten sind, aber eine reichweitenstarke Geschichte zu erzählen haben. Im Zweifel zähle dabei nicht, was geschrieben werde, sondern wer es schreibt, so Emily Modig.
Das ist natürlich ein irres Versprechen im Zeitalter der Authentizität, dass auch die Fiktion quasi keine mehr ist. Solange wir das Gefühl haben, dass es da draußen eine Leserschaft gibt, die Autofiktion unter anderem oder vielleicht auch vor allem deswegen interessiert, weil es eben mit diesem Authentizitätsversprechen einhergeht, versuchen wir das natürlich auch in unserer Kommunikation rund um das Buch zu bedienen.
Wer über sein eigenes Leben schreibt, der schreibt auch immer über andere Menschen. Das führte schon bei Thomas Mann und zuletzt auch bei Maxim Billers und Emmanuel Carreras Eheromanen zu persönlichen und auch gerichtlichen Auseinandersetzungen. Der Literaturwissenschaftler Johannes Franzen betonte, dass das Label der Autofiktion auch eine Strategie sein kann, die Persönlichkeitsrechte Dritter zu umgehen, indem man Realität mit Erfundenem vermischt. Die vermeintliche Wahrhaftigkeit einer Geschichte schütze zugleich vor einer ästhetischen Bewertung des Textes durch die Kritik. Das Erzählen der eigenen Erlebniswelt hat dabei auch eine politische Dimension. Die Literaturwissenschaftlerin Daniela Henke zeigte, wie der Boom der Autofiktion auch marginalisierten Gruppen die Möglichkeit verschaffe, identitätspolitische Deutungshoheiten für sich zu beanspruchen. Die Soziologin Alexandra Schauer dagegen sieht die Erzählungen über das eigene Erleben als literarischen Ausdruck der Ich-Vermarktung in einer neoliberalen Welt.
Die Entgrenzung von Arbeit und Leben, öffentlich und privat, die ein zentrales Merkmal neoliberaler Vergesellschaftung ist, kennzeichnet auch den literarischen Produktionsprozess. Wollen sie erfolgreich sein, sehen sich Literaten zunehmend zu einer erweiterten Selbststilisierung im Dienste der eigenen Selbstvermarktung gezwungen. Sie müssen auch im literarischen Feld die Rolle des Unternehmers ihrer selbst einnehmen.
Die Tagung über den Boom des Ichs in der Literatur zeigte die Vielfalt autofiktionaler Schreibimpulse und zugleich auch, dass das vorgeblich Selbsterlebte nicht immer ein Garant für Wahrhaftigkeit sein muss. Der Buchmarkt, so war zu erfahren, schaut derweil schon auf den nächsten Trend. Denn in Zeiten der Krise will das Publikum sich lieber in heilere, fiktive Welten flüchten, als sich mit sozioökonomischen Realitäten auseinanderzusetzen.
Partikulare Poetiken, eine Tagung im Berliner Brechthaus über autofiktionale Literatur. In Rien bei Basel liegt die Fondation Bayerler, die nun den deutschsprachigen Raum mit Malerei aus dem hohen Norden vertraut machen will. Denn außer dem norwegischen Expressionisten Edvard Munch hat es kaum jemand zu größerer Bekanntheit hierzulande gebracht. Nordlichter heißt eine Ausstellung mit Landschaftsmalerei zwischen 1880 und 1930, unter anderem von Anna Boberg, Hilma af Klint, Harald Solberg und Tom Thomson. Im Zentrum aber steht der Wald, weiß Christian Gamper zu berichten.
Wald, nichts als Wald, Wasser, Wolken, Wind, Kühle, Weite. Vom ersten Bild einer riesigen Kohlezeichnung des Russen Iwan Schischkin mit dem Titel Waldbruch aus dem Jahr 1888 bis zu den letzten schon mit abstrakten Elementen arbeitenden Schneefantasien und gleißenden Bergwelten des Kanadiers Lauren Harris aus den 1910er und 20er Jahren geht es hier um nichts als Natur. Ab und zu gibt es Spuren im Schnee, aber Menschen sind hier nur Statisten oder gleich ganz abwesend. Es gibt als Horizontale die weiten, spiegelnden Flächen der Seen und Fjorde und es gibt als vertikales Gittermuster die dunklen Baumstämme. Oder es gibt den Blick von oben aufs Ganze, ein Panorama der Unendlichkeit, in der man sich verlieren kann. Natürlich ist das alles auch metaphorisch und quasi religiös aufgeladen. Und natürlich kann man, wenn man die Werke der einzelnen Maler abschreitet, die Stilformen der europäischen Moderne immer wieder aufleuchten sehen. Naturalismus, Jugendstil, Symbolismus, Im- und Expressionismus, Pointillismus. Es gibt auch Vorgriffe auf Fotorealismus und abstrakten Expressionismus. Und doch schlägt der Kurator Ulf Küster vor, das alles einmal zu vergessen und sich nur auf das Naturerlebnis einzulassen.
Das ist der boreale Wald, der größte Urwald der Erde, der um die Arktis liegt. Das ist ein Nadelwald aus Fichten, Kiefern, Lärchen und Birken. Und es ist die Besonderheit des Lichtes mit diesen extrem langen Dämmerungen oder auch ganz langen Tagen im Sommer, den ganz langen Nächten im Winter.
Im Katalog gibt es ein Bild der schwedischen Künstlerin Anna Boberg, die dick vermummt in Schnee und Kälte malt. Die mobile Staffelei hat sie an ihrem Fellmantel befestigt und es schadet nichts, sich diese Produktionsbedingungen vor Augen zu führen. Von der 1935 gestorbenen Boberg stammen mehrere explosive Darstellungen des Nordlichts, in die Bläue der Nacht blitzende elektrisch geladene Atomballungen, die ins Magnetfeld der Erde geraten. Das ist die Botschaft der meisten Bilder, auch die aus der schneebedeckten kanadischen Einsamkeit, dass die Natur Gewalt über den Menschen hat. Und gleichzeitig wissen wir, dass diese Natur jetzt in Gefahr ist durch menschliches Unternehmertum, das die grüne Lunge auch der nördlichen Nadelwälder bedroht. Man kann durchaus spekulieren, ob die auch typisierenden Naturdarstellungen dieser Maler zur Nationenbildung Anfang des 20. Jahrhunderts beigetragen haben. Norwegen löste sich 1905 von Schweden, Finnland wurde 1917 unabhängig von Russland. Trotzdem kann der derb-realistische Stil, mit dem Akseli Gallen Kallela zum finnischen Nationalmaler wurde, auch für sich bestehen. Er lädt die Landschaft mythisch auf.
Sind eben alles moderne Künste, die eigentlich ihr Ding machen, aber irgendwie so einen gemeinsamen Nenner haben. Es gibt den Blick wie von einer Drohne über diese Landschaft, die also diese Größe der Landschaft aus so Vogelflugperspektiven erfassen will. Dann gibt es diesen ganz detaillierten Blick auf den Schnee.
Natürlich ist Edvard Munch mit seinen expressiv leuchtenden Farben der Star auch dieser Schau, weil hier am deutlichsten wird, dass die Landschaft vor allem der Seelenerkundung dient. Aber man entdeckt hier auch vieles, das man noch gar nicht wusste, etwa, dass der Norweger Harald Solberg mit seinen leuchtenden Winternächten ein Vorfahr von René Magritte war und dass die Schwedin Hilma af Klint, bevor sie sich abstrakten Welten zuwandte, törnergleiche Sonnenaufgänge malte. Wenig bekannt ist bei uns auch der mit expressiver Wut arbeitende Kanadier Tom Thompson. Thompson malte seine unwirtlichen Naturbilder auf einem Kanu, das er 1917 Rüde ins Bild setzte. Wenig später verschwand er auf einer Erkundungstour. In dieser Schau können wir lernen, woher wir kommen und wohin wir wieder zurückkehren werden. Diese tolle Ausstellung sagt, die Landschaft ist größer als wir.
Nordlichter in der Fondation Beierla in Rien. Der Fotograf Thomas Billhardt ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Weltbekannt wurde er durch seine Bilder aus dem Vietnamkrieg. Damit beginnen die Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjavski.
Neben Szenen aus dem Vietnamkrieg in den 60er Jahren hat der in Chemnitz geborene Thomas Billhardt als einer von mehreren Fotografen 1974 den legendären Bruderkuss zwischen den Parteichefs von KPDSU und SED, Leonid Brezhnev und Erich Honecker, festgehalten. Für DDR-Bürger seien Billhardts Bilder der Blick in die Welt gewesen und vielen noch heute im Gedächtnis, würdigte der Berufsverband Freie Fotografen den Krisenreporter. Der Berliner Fotograf Jan Burg hob im Deutschlandfunk Kultur dessen besondere Aufnahmetechnik hervor.
Thomas Billhardt war einer der wenigen Fotografen, die die Mühe auf sich genommen haben, mit einer sehr, sehr großen Mittelformatkamera und meistens auch mit mehreren diese Reisen zu machen. Das heißt, man hat einen relativ tiefen Aufnahmestandpunkt, man guckt durch einen Sucher von oben rein auf eine Mattscheibe. Das ist anders als diese Kameras, die man ans Auge hält. Man hat eine ganz andere Bildwirkung dadurch und auch immer dieses quadratische Format. Und das hat Thomas schon sehr ausgezeichnet,
sagte Jan Burkhardt über seinen verstorbenen Kollegen Thomas Billhardt. Während in dieser Woche in Ingolstadt der Prozess um den Diebstahl eines mehr als 2000 Jahre alten Goldschatzes aus dem Keltenrömermuseum in Manching begonnen hat, wird aus den Niederlanden der nächste Raub gemeldet. Dabei handelt es sich um Exponate aus der Sonderausstellung Dakien, das Reich aus Gold und Silber, die das kulturhistorische Drenz-Museum in Assen vom Nationalmuseum für die Landesgeschichte in Bukarest ausgeliehen hatte. Von den Tätern fehlt im Moment noch jede Spur. An der Fahndung ist die internationale Polizeiorganisation Interpol beteiligt. Bei der Vergabe des Bayerischen Filmpreises gestern Abend in München war die erhitzte politische Stimmung in Deutschland Thema. Schauspielerin Jella Haase, die als beste Schauspielerin für ihre Rolle in Chantal im Märchenland ausgezeichnet wurde, rief die Politiker dazu auf, damit aufzuhören, vermeintliche Feindbilder mit einer vergifteten Rhetorik zu schaffen. Für die beste Regie im Film Im toten Winkel geehrte Regisseurin Aysche Pollard wiederum mahnte:
Also wir leben wieder in solchen Zeiten, wo wir beherrscht werden von Spaltung, Hass und Wahnsinn. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam entschlossen uns dagegen wehren und dafür sorgen, dass Menschlichkeit, Empathie und Respekt uns wieder zusammenführt,
sagte Regisseurin Aysche Pollard. In der Kategorie Bester Film gewann die Produktion September 5 von Regisseur Tim Fehlbaum. Und eine weitere Gewinnerin haben wir noch zu vermelden. Der Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht an die russische Schriftstellerin Olga Martinova für ihren auf Deutsch verfassten Gedichtband »Such nach dem Namen des Windes«. Die Jury sagte, Martinovas Lyriksammlung schaffe es, den Verlust eines geliebten Menschen, ihres Ehemannes, poetisch zu vergegenwärtigen.
Adalbert Sinjavsky mit den Kulturmeldungen. Dankeschön. Die Diskussion um die Brandmauer der CDU, die Freilassung von weiteren Geiseln durch die Hamas und ein geleakter Entwurf der EU. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.